Danke, Markus. Jetzt bin ich ja fast geneigt, Krawall anzufangen nach der Ankündigung. Genau, wir wollen hineinstarten in unser erstes Thema und ich will dich vielleicht kurz in ein Gedankenexperiment mit hineinnehmen. Hast du schon mal die Orientierung verloren? So vielleicht unter Wasser, irgendwie in so einem Strudel beim Kanu-Kentern oder wie wir damals auf einer Wanderung von den Rangern und wir haben die Station nicht gefunden und auf einmal standen wir mit zu Neige gehenden Wasservorräten, mit 20 halbstarken Jungs irgendwo im Wald, war niemand erreichbar, wir hatten keine Ahnung, wo wir sind. Das sind so Momente, in denen vielleicht so ein bisschen Panik aufsteigt bei jemandem, oder? Vielleicht geht dir das so. Ich glaube, in Deutschland passiert das am Ende des Tages inzwischen ganz, ganz selten, oder? So, wir Männer fahren lieber 5 Runden, aber irgendwann wissen wir, wo wir sind, ihr Frauen fragt halt, ja? Und wir finden unsere Orientierung wieder, ja? Die Rangers lernen es noch ganz klassisch mit Karte und Kompass. Außerhalb der Rangers haben, glaube ich, GPS-gestützte digitale Karten inzwischen die Oberhand gewonnen. Und wenn mir heute Leute noch erklären wollen, wie ich am besten zu ihnen komme, sage ich, ich habe deine Adresse. Alles gut. Google Maps findet mir einen Weg. Zu dir sei ganz entspannt. So, und wir merken, Orientierung an sich ist einfach geworden, zumindest in unseren Breitengraden. Aber vielleicht gibt es Lebensthemen deiner Seele, deines Lebens, wo du merkst, dass Orientierung manchmal ganz schön herausfordernd. Kennst du das Gefühl, morgens vielleicht aufzuwachen und dich zu fragen, warum bin ich hier in dieser Situation? Warum habe ich gestern entschieden, wie ich entschieden habe oder damals vor X Jahren mit meiner Ausbildung, mit meinem Lebensort, was immer es ist? Warum war mir eigentlich wichtig, was bisher wichtig war in meinem Leben? Und du merkst so, da kommen Zweifel, da kommen Orientierungsfragen auf. Wo bin ich denn jetzt eigentlich und wohin soll die Reise gehen? Und genau dafür hat man ja ein GPS erfunden, zumindest für die richtige Orientierung. Und ich weiß nicht, ob du das Bild noch kennst, von früher, den ersten GPS-Geräten. Am Ende hat es geholfen, wenn möglichst viele Satelliten in dieser Anzeige blau waren. Und wenn viele Satelliten da waren, die dein GPS-Gerät erreichen konnte, dann konntest du ausmachen, wo bin ich? Und dann weise Entscheidungen treffen, wohin die Reise geht. Und genau das, Markus hat es schon angekündigt, wollen wir mit unserem GPS-Kurztrip die nächsten Wochen machen. Uns helfen, vielleicht mit ein paar Satelliten zu connecten, um herauszufinden, wo stehe ich denn? Was ist denn meine Meinung? Wie geht's denn meiner Seele? Wo stehe ich in den Themen meines Lebens? Und zu entscheiden, wie geht's dann weiter? So, wir glauben, dass Gott uns Positionierungshilfen gegeben hat, damit wir genau das tun können. Und heute wollen wir in eine der Grundlagen ganz, ganz tief hoffentlich einsteigen und gucken, ob dieses System für Lebensnavigation etwas taugt. Weil wir sind ja Deutsche, ja, wir probieren meistens nicht einfach aus, zumindest die wenigsten von uns. So, wir trauen, wenn da ein TÜV-Siegel drauf ist oder ein CE-Zeichen. Google nicht, was CE-Zeichen heißt, das ist schrecklich. Aber ja, TÜV, wir vertrauen, wir haben 1000 andere Siegel, wir gucken, was Stiftung Warentest zu irgendwas geschrieben hat oder der ADAC Crashtest, wenn es ums Auto geht. Wir scrollen endlos Bewertungen bei Amazon und Co., um herauszufinden, kann ich dem prüfen? So, und ich glaube, in unserem Lebensalltag machen wir das viel zu selten. So mit Produkten sind wir ganz schnell dabei, aber hast du, wie oder wie oft hast du dir ganz bewusst Gedanken über dein Leben gemacht, auf was du vertraust und was so ist? Vieles übernehmen wir von unseren Eltern, von Freunden, aus der Schule und stolpern irgendwie so durchs Leben und hoffen, dass es möglichst lange uns führt. Als Christen glauben wir, dass diese Welt und die Existenz von uns als Menschen kein Zufall ist, sondern dass dahinter ein intelligentes Design steht und dass dieser Designer sich vorgestellt hat in Gott, dem Vater, der in seinem Sohn Jesus Christus inmitten sich der menschlichen Geschichte, mittendrin sich offenbart hat. Und dass er von Anfang an seiner Schöpfung mit den Menschen in Kontakt war. Und wir glauben, dass er für unsere Lebensreise ein gutes Ziel hat. Eine Ewigkeit bei ihm zu sein, in einem Leben ohne Tod, ohne Schmerz, voller Freude, ohne Krankheit, mit Gesundheit und Fülle. Und für den Weg dorthin hat Gott uns zwei Wege geschaffen, die uns helfen, wie so Satelliten, diesen Weg, diese Reise zu bestreiten. Wir glauben, ja, Pfingsten kommt bald, die Schüler freuen sich schon auf die nächsten Ferien, ist nicht mehr so ewig hin, ja, da feiern wir Pfingsten, dass als der menschgewordene Sohn Gottes wieder in den Himmel aufgefahren ist, schickt Gott seinen Heiligen Geist, der in dem Herzen eines jeden Gläubigen, ja, Wohnung nimmt und uns von innen heraus leitet, uns von innen heraus verändert und uns führt. Aber Gott hat noch ein zweites dazugelegt. ja, für uns, die wir vielleicht ein bisschen sachlicher unterwegs sind, die wir das gerne, ja, grifffester haben. Und das sind jede Menge Dokumente. Dokumente, die wir brauchen, um festzustellen, wer ist denn dieser Gott? Wie tickt er? Wie reagiert er? Wo will er hin? Was sind seine Pläne mit mir, mit dieser Welt? Und er gibt uns sein Positionierungssystem. Und vielleicht kennst du das System. Ich hoffe, dass viele von euch dieses System kennen und nicht nur aus dem Regal. Es ist das am meisten geliebte und gehasste. Das am meisten gedruckte Buch der Welt. Es wird übersetzt bis heute, um in dem Versuch, alle Sprachen zu erreichen. Und der Kontakt mit dem Autor und der Botschaft dieses Buches hat nicht nur Menschen verändert und Familien, sondern ganze Kulturen und Epochen. Und auch unser Europa wäre nicht denkbar ohne dieses System. Das Buch, das eigentlich kein Buch ist, sondern eine Bibliothek Gottes, ist die sogenannte Bibel. Ich vermute, die meisten haben inzwischen meine Hinführung gemacht. Und ich dachte, wir sind heute mal wieder richtig interaktiv. Wenn du dein Handy dabei hast, darfst du es rausholen, sogar im Gottesdienst. Gibt keine Strafe. Unser WLAN-Passwort ist Panorama. Ja, kannst dich einloggen und wir versuchen das mal, ob wir das hinkriegen, dass wir eine kleine Slido-Umfrage machen. So, du darfst den QR-Code scannen. Ich gehe euch mal aus dem Weg. Und dann probieren wir mal, ob Technik uns im Stich lässt oder nicht. Ich habe zwei Fragen zur Bibel an euch und wir gucken einfach mal. Wir sind ehrlich. Genau, wie viel hast du schon von der Bibel gelesen? Die ganze Bibel? Teile des Alten Testamentes? Das ganze Alte Testament? Teile des Neuen Testaments? Oder ganzes Neues Testament? Hier oben ist der QR-Code immer noch. Ist zu weit weg. Ich kann es nochmal stoppen. Jetzt ist es nochmal groß für alle, die noch scannen wollen. Schickt es in den Familien-WhatsApp-Gruppen hin und her. Jetzt. Kann es einer in die App stellen, schnell? Dann geht es vielleicht auch. Okay, wir probieren es nochmal. Die ersten Antworten sind schon drinne. Warum auch immer sie nicht angezeigt werden. Jetzt sehen wir es. Also, bei 27 Rückmeldungen, hey, die Hälfte hat schon die ganze Bibel gelesen. Respekt. Ah ja, also ihr seht, viele haben schon ganz schön viel gelesen. Ich bin stolz auf euch. Es macht den Pastor glücklich, wenn die Gemeinde Bibel liest. Okay, starten wir mit der zweiten Frage. Mal gucken, können wir die erste stoppen? Hier, wie häufig liest du deine Bibel? Na? Technik, die begeistert. Wir kriegen das hin. Yes. Jetzt, also hier. Wöchentlich, täglich, monatlich, seltener oder noch nie. Ist gut, dann kriegt er mal einen ehrlichen Eindruck. Man redet ja immer so ungern über das. Also, hast du deine Bibel heute schon gelesen? Ist das eine unangemessene Frage? Hast du schon mal die Bibel gelesen? Ist irgendwie auch komisch. Und was dazwischen fragt man denn, wenn man miteinander in Kirche unterwegs ist? Da kriegt ihr eine ehrliche Antwort. Viele wöchentlich, ein ganzer Haufen täglich, ganz manche seltener, ein paar monatlich, ein paar nie. Sehr gut. So, neben den Herausforderungen von Slido kriegen wir das hin. Also, dann habt ihr mal so ein bisschen den Einblick, wie es den anderen geht und was die schon kennen. Und dann könnt ihr euch nachher beim Mittagessen vielleicht nochmal unterhalten, wie das jetzt konkret bei dir war, wenn du mutig bist oder Krawall an deinem Mittagsessenstisch auslösen willst. Was ist die Bibel? Die Bibel ist nicht nur ein Buch, habe ich gesagt. Sie besteht aus 66 Büchern. Wir haben 1500 Jahre Entstehungsgeschichte. Also das Ding wurde über viele, viele Jahre geschrieben. Wobei das Neue Testament, der zweite Teil, auf ungefähr 70 Jahre beschränkt wird. Also die letzten 70 Jahre, das Neue Testament und alles andere davor. Ich finde es mega interessant. Es sind 40 Autoren aus völlig unterschiedlichen Kulturen und Epochen, die das gemeinsam schreiben. Aber es gibt einen roten Faden. Vom Anfang bis zum Ende. Wenn du dieses Buch liest, du wirst erkennen, da schreibt sich eine Geschichte fort. Das sind nicht einfach wahllos zusammengestellte Berichte. Wir lesen oder wir merken das, genau, ein roter Faden. Und es ist das am besten überlieferte Dokument der Antike. Es gibt zur Bibel so viele Manuskripte und Pergamente und Fetzen, die man gefunden hat, wie zu keinem anderen Buch sonst. Und wer bei unserem Seminar da war, wie wir zu ethischen Bewertungen kommen, kennt dieses Bild schon. Ich liebe das. Das ist eine Grafik aller Kapitel der Bibel und ihrer Querverweise. Ja, wie sie miteinander in Beziehung stehen. Da hat jemand das wunderschön zusammengewoben. Und als ich das so vorbereitet habe, bin ich über diese Grafik gestolpert. Oben seht ihr die Querverweise im Koran. Und wir merken, es ist einfach mal, ohne das jetzt zu bewerten, es ist eine grundsätzlich andere Struktur in der Bibel. Wer da war, kennt auch diesen Spruch: Alles Reden über Gott ohne seine Offenbarung ist Spekulation. So, als Christen basieren wir auf dem, wie Gott sich uns offenbart hat in der Bibel. Ansonsten müssten wir zusammensitzen und dann, ja, die stärkste Meinung gewinnt oder die am meisten vertretene oder die am besten in unser Zeitalter passt. Wie kommen wir zu dem, wer Gott ist, was er möchte und wohin die Reise geht? Die Bibel ist unsere Grundlage. Heißt nicht, wir müssen ihr blind vertrauen. So, das ist ja manchmal dann der Trugschluss. Ja, okay, wenn ich über Gott nur in der Bibel lernen kann, dann muss ich einfach den da machen und alles glauben, was da steht. 1:1, Wort für Wort, ohne mir Gedanken zu machen. So, und wir wissen hoffentlich, dass das nicht gut ist. Und wir haben gute Vorbilder, auch in der Bibel, die das anders gehandhabt haben. Zum Beispiel die Juden in Beröa. Sie waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Und mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein. Und sie studierten täglich, wer fühlt sich erwischt, täglich, ja, die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmt. Also schon die Ersten, die auf diese Botschaft von Jesus Christus treffen, die nicht selber mit dabei waren, sagen, Moment mal, da müssen wir mal nachlesen. Wir haben noch unsere, ja, Tora, wir haben die Propheten, wir haben die Psalmen. Wir gucken, ob das, was uns dieser liebe Paulus, der große Apostel des ersten Jahrhunderts, erzählt über diesen Jesus, ob das überhaupt sein kann. Und sie gucken das. Und auch Jesus selbst fordert uns heraus. Was ich verkünde, ist nicht meine eigene Lehre, es ist die Lehre dessen, der mich gesandt hat, die meines Vaters. Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst herausrede. So, auch Jesus lädt ein und sagt, probier's aus. Und dann wirst du herausfinden, ob das mein Geschwätz ist, ja, dass ich mir irgendwo in der Wüste von Judäa ausgedacht habe, oder ob es von Gott, dem Vater im Himmel, kommt. Bring es in die Anwendung. So, wir dürfen prüfen, ob die Bibel und das, was sie uns erzählt, ein tragfestes Fundament ist für unsere Lebensnavigation oder nicht. Und am Ende gibt es nur zwei Varianten. Die eine ist, die Bibel haben Menschen geschrieben, dann ist es egal. Ja, es ist wie Grimms Märchen. Da hat sich halt irgendwer was ausgedacht, das mag moralisch gute Ansätze haben oder ethisch uns ein bisschen Wegweisung geben, an der wir uns vielleicht orientieren können, aber am Ende können wir machen und leben, wie wir wollen. Oder die Bibel ist tatsächlich das von Gott inspirierte Wort, dann ist es Wahrheit, dann finden wir tragfeste Antworten auf viele unserer Fragen, großen Lebensfragen, wo kommen wir her, wo geht's hin? Und wir sind auch ein Stück verpflichtet, zumindest als Christen, uns danach zu richten. Soweit mal. Ich glaube, an der Stelle müssen wir als Christen ganz arg aufpassen, dass wir nicht unsauber kommunizieren und nicht in das falsche, ja, in die falsche Gehirnwindung unsere Gedanken reinschieben lassen. Weil trotz der Bibel existiert das Christentum nicht wegen der Bibel. Ist euch das bewusst? So, unser Glauben, unsere Religion gibt es nicht, weil es eine Bibel gibt, weil es dieses heilige Buch gibt, sondern die Bibel gibt es, weil es Christen gibt. Ganz am Anfang vom Neuen Testament passiert die Geschichte von Jesus Christus. Als Gott selber Mensch wird, wir haben Ostern erst hinter uns, ja, er in Jerusalem stirbt, 3 Tage später wieder aufersteht und dann an Himmelfahrt zum Vater geht, da passiert etwas. Menschen begegnen diesem Jesus. Und die 4 Augenzeugen berichten, die Evangelien, die wir haben, sie berichten genau darüber, was Jesus getan hat, was er gelehrt hat und wie es dann weiterging. Und einer von den 4 ist Lukas. Er war Arzt und er schreibt seinem Freund Folgendes. Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt ich es auch für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, sein Freund, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Ganz am Anfang steht nicht ein Dokument, das irgendwer zusammengeschrieben hat und dann haben Leute angefangen zu glauben. Ganz am Anfang steht die reale Person von Jesus Christus, Menschen, die ihm begegnet sind, die dem Auferstandenen begegnet sind und dann verändert in die ganze Welt gehen und davon berichten. Und Lukas sagt, hey, nicht nur ich, ganz viele haben angefangen aufzuschreiben, was Jesus getan hat. Es gibt einen ganz konkreten Anlass, da ist etwas passiert in Israel unter römischer Aufsicht, ja, mitten bei den Juden. Das ist nicht irgendwo in der Wüste, war einer alleine und kam zurück und hatte die Offenbarung, sondern es ist mitten in der realen Geschichte rund um das Jahr 0 bis 30 passiert. Ja, er sagt, hey, ich habe die Augenzeugen befragt. Ich bin zu denen hin, die dabei waren. Sie sind verlässliche Quellen geworden. Und interessant ist dieser Nachsatz, die dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Die waren nicht nur dabei, haben dann beschlossen, was juckt mich das? So, ja, wie ein Konzert, wenn wir begeistert sind, erzählen wir vielleicht noch einmal davon und dann war es halt ein Konzert, auf dem er war und fertig. Sondern da gab es Menschen, die sind diesem Jesus begegnet und haben ihr komplettes Leben danach ausgerichtet, sind losgegangen und haben von ihm verkündet. Er schreibt davon, dass er akribisch recherchiert hat, von den Anfängen hin sorgfältig nachgegangen. Saubere Dokumentation, jede Uni, jedes Archivar wird sich freuen. Ja, sauber dokumentiert, eins nach dem anderen. Es macht Sinn, ich habe das zusammengetragen. Mit welchem Ziel? Damit wir eine möglichst machtvolle politische Position im Römischen Reich bekommen. Nein, sondern damit sein Freund die Zuverlässigkeit erkennt. Und deswegen glauben wir nicht an die Bibel, sondern an den, den die Autoren beschreiben, dass sie getroffen haben. Wir vertrauen den Augenzeugenberichten über diesen Jesus, dass es den Jesus gab. Er ist die Mitte. Er macht den Unterschied. Und viele von diesen Augenzeugen, ja, die zu Hunderten existierten in der damaligen Zeit, wir sind wenige Jahre nach den Ereignissen, wo die ersten Schriften entstanden. Und ganz viele davon haben mit ihrem Leben dafür bezahlt. Ganz am Anfang war die Stimmung im Römischen Reich brutal antichristlich. Tertullian wird zitiert mit folgendem Aufschrieb. Wenn der Tiber bis in die Stadtmauern steigt, wenn der Nil nicht über die Feldfluren steigt, wenn die Witterung nicht umschlagen will, wenn die Erde bebt, wenn es eine Hungersnot gibt, wenn es eine Seuche gibt, wenn das WLAN nicht tut, ja, sogleich wird das Geschrei gehört, die Christen vor die Löwen. Die Christen waren der Sündenbock im Römischen Reich in den ersten 2 Jahrhunderten oder 3 Jahrhunderten. Was immer schief ging, was immer nicht so lief, wie die Mehrheit sich das dachte, hieß es die Christen vor die Löwen. Und wenn ihr die Kirchengeschichte anguckt, die Listen der Märtyrer blättert, und das ist ja nur der Bruchteil, der überliefert wurde, dann seht ihr, da waren Menschen bereit, mit ihrem bis zum letzten Tropfen Blut dafür einzustehen, dass das, was Lukas, Matthäus, Markus aufgeschrieben haben über diesen Jesus, dass es stimmt. Irgendwann wurde Besitz von diesen Schriften verboten. Christen haben es versteckt. Später wurde es wieder erlaubt. Und wir finden bis heute diese versteckten Rollen. Wenn du an Qumran denkst oder so, dich ein bisschen auskennst. Und wieder sind diese Schriftfunde Beweis dafür, dass die Bibel perfekt überliefert wurde. Dass da kaum Fehler oder nur kleine Buchstabendreher und solche Dinge drin sind. Aber über Jahrhunderte wurde das Wort Gottes gewissenhaft weitergegeben, so wie wir das heute haben. Und wir können diesen Berichten vertrauen. Und auch Jesus hat das getan. So manchmal tun wir uns ja als Christen heutzutage einfach mit dem Neuen Testament und irgendwie ein bisschen schwierig mit dem Alten Testament. Das haben die Juden irgendwie und dann war das halt und dann hat man das übernommen und es ist jetzt das Alte Testament. Aber Jesus hatte da eine ganz andere Haltung dazu. Für Jesus gilt zum Beispiel, dass das, was Mose gesprochen hat, gilt. Dass es Autorität hat, dass es Gottes Wort ist. Er zitiert ihn zum Beispiel, eine von ganz vielen Stellen, in Markus 7, Vers 10. Mose hat zum Beispiel gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. So, Jesus, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, sagt Mose, ja, nehme ich einfach. Ich zitiere den, ich benutze den, ich glaube, dass es den gab, dass er Autorität hatte, dass es so passiert ist, wie es damals war. Mose hat nach der jüdischen Tradition die ersten 5 Bücher der Bibel geschrieben. Und Jesus stellt sich zu ihm. Und das bringt uns an eine unangenehme Stelle als Christen. Da müssen wir schon auch ehrlich sein. Wenn Jesus Mose diese Autorität und diese Stellung zuspricht, wer bin ich dann, dass ich, wenn ich diese Bücher von Mose lese, arrogant meine, ich könnte Dinge einfach abtun? Ich glaube, dass wir ganz arg aufpassen müssen. Wir dürfen forschen, wir dürfen zweifeln, wir dürfen hinterfragen, wir dürfen diese Querverweise wälzen, wir dürfen ja gewissenhaft mit den Berichten des Alten Testamentes umgehen. Aber wenn es um die Frage der Autorität, um der Wahrhaftigkeit dieser historischen Ereignisse geht und wir sagen, nee, das sehen wir nicht so, die Sintflut kann es nicht gegeben haben, die Schöpfung kann es nicht gegeben haben, Adam und Eva sind fiktiv, all diese Dinge, dann müssen wir uns bewusst sein, dass wir anders rangehen, als Jesus das gemacht hat. Und das ist schwierig. Und Jesus hat schon damals die Schriftgelehrten damit konfrontiert. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden, aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Jesus sagt, ich bin die Mitte, ich bin das Zentrum. Und auch ich habe euch noch eine Stelle. Denn wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben. Er hat ja über mich geschrieben. Die kennen sich, die zwei irgendwie. Die waren damals schon in Verbindung. Und Jesus sagt, hey, Mose war schon unterwegs und hat Dokumente produziert, in denen, die von Gott inspiriert waren, in denen ihr mich erkennen könnt. Und Jesus geht weiter mit solchen Aussagen. Wir lesen das in Markus 12, 36. David selbst hat doch geleitet vom Heiligen Geist gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn. David, ein König, der in der Archäologie oft irgendwie noch umstritten ist, wo es irgendwie wenig Funde bisher dazu gibt. Jesus sagt, ja klar, David, hier, zitiert ihn, ohne Frage. Und wenn du die Geschichten von Jesus anguckst, dann wirst du finden, er spricht völlig unbefangen von Adam und Eva, von Abraham, David, Isaak, Jakob, Jesaja, Elia, Jakob, Jona, Lots Frau, Mose, Naaman, der Königin von Saba, Salomo und so weiter, von Noah und der Sintflut, von Sodom und Gomorra. Er spricht von der Schöpfung, vom brennenden Dornbusch, von der ehernden Schlange, vom Essen der Schaubrote, von Jona im Fisch, von der Umkehr der Leute aus Ninive. Wenn du vorhin angeklickt hast, ich habe die von Deckel zu Deckel gelesen, dann weißt du hoffentlich, worum es geht. Und wenn nicht, mach dich auf die Suche. Spannende Geschichten. Aber Jesus stellt sich einfach hin und zitiert es, baut darauf seine Predigten, seine Lehre auf, als ob sie tatsächlich passiert wären. Und den Höhepunkt findet es vielleicht in dieser Aussage von ihm. Denk nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern zum Erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. So, Jesus stellt sich zum Alten Testament 1:1 und sagt, es zeugt von mir, ich bin die Mitte, diese Person, sie gab's, sie weisen alle auf mich hin. Dann passiert diese Geschichte mit Jesus. Er geht, Paulus, Petrus, Jakobus, Johannes fangen an zu schreiben, was sie mit diesem Jesus erlebt haben. Unser Neues Testament. Und schon während der Entstehungsgeschichte des Neuen Testaments treffen wir auf Petrus, der folgende Aussage zu den anderen Texten macht. So hat es euch ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Solange ist noch nett. Und dasselbe sagt er in allen Briefen, wenn er über diese Dinge spricht. Einiges in seinen Briefen ist allerdings schwer zu verstehen. Das hat sich auch 2000 Jahre später nicht geändert. Ja, und wir kämpfen damit. Was dazu führt, dass die Unbelehrbaren und Ungefestigten es verdrehen. Aber das tun sie auch mit den übrigen heiligen Schriften. Und sie tun es zu ihrem eigenen Verderben. Petrus schon, der einer von den 12 war, die ganz, ganz eng mit Jesus unterwegs waren, bestätigt die gleiche Ebene von Paulus seinen Schriften mit der restlichen Schrift. Und so ist das Neue Testament nach und nach entstanden und Gott hat es inspiriert. Es kam zum Abschluss als Sammlung dessen, was die Gemeinden als vom Heiligen Geist inspiriert gesehen haben. Und so ist unser Neues Testament zusammengekommen. Und heute stehen wir hier, ja, gute 1700 Jahre später und lesen dieses Buch. Deckel zu Deckel, Teile, selten, täglich. Aber ich glaube, es kann uns wie so ein GPS helfen, immer wieder neu in den verschiedenen Themen unseres Lebens unsere Position zu bestimmen, aus einer göttlichen Perspektive. Ich glaube, es gibt allen Grund, diesen Dokumenten zu vertrauen, die mit Blut der Märtyrer bezahlt wurden, die über die Jahrhunderte in alle Sprachen nach und nach übersetzt worden und werden. Was für ein Geschenk, dass wir als Deutsche so viel Übersetzungen vorliegen haben. Was für ein Geschenk, dass wir es einfach auf dem Handy aufmachen können und darin sehen dürfen, wer dieser Gott ist. Und du bist eingeladen, das zu tun. Jesus nimmt diese Bibliothek als vertrauenswürdige Quelle Und du darfst es auch tun. Paulus, aus dessen Feder, wie gesagt, große Teile des Neuen Testaments stammen, er schreibt es an seinen Schüler. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Als Grundlage für unser Lebensnavigationssystem lädt Gott uns ein, seinem Wort zu vertrauen. Lädt er uns Christen ein, seinem Wort zu vertrauen, es auszuprobieren, anzuwenden, zu gucken, ob es Gottes Wort ist und zu erleben, wir finden Wahrheit, es deckt Schuld auf, es bringt uns auf den richtigen Weg und macht uns zu Menschen, die nach Gottes Willen leben, damit wir das Ziel unserer Reise erreichen, für immer bei ihm sein zu dürfen. Und ich möchte dich herausfordern, egal was du vorhin angeklickt hast, vielleicht diese Woche zu nehmen bei dem schönen Wetter, einem guten Kaffee, einem kalten Cocktail, abends am Lagerfeuer, wie auch immer du es machst, und dieses Ding aufzuschlagen. Vielleicht den Staub runterzupusten, zu sagen, okay Gott, ich lasse mich neu darauf ein, diesem System zu vertrauen, das so zerrissen wird in unserer Welt, wo man sich so leicht lustig machen drüber kann, wovon ich vielleicht noch gar nicht alles gelesen habe. Plan es in deinen Kalender ein. Es gibt so viele schöne Hilfsmittel, von Leseplänen, Andachtsbüchern, Tagebüchern, kreativ, ja, Bible Journaling, gar nicht mein Ding, aber wenn du kreativ begabt bist, dann mach das doch. Lies dir Kommentare durch, wie auch immer dein Zugangsweg ist. Und wenn du sagst, hey, lesen, Arno, das war schon immer meine, ja, gar nicht. Es gibt die Bibel zum Hören. Es gibt grandiose Podcasts, die Stück für Stück Bibeltexte dir vorlesen und auslegen und dir erklären. Und wenn du Christ bist und du hast sie noch nie von Deckel zu Deckel gelesen, ich mach dir Mut. Probier's einmal. Ich habe mir selber und Gott den Deal gemacht, ich lese einmal wirklich alles. Und wer sich ein bisschen auskennt, weiß, da gibt's richtig ätzende Passagen von Stammbäumen und richtig langweiliges Zeug, wenn du nicht mega reingehst, weil dann ist es sehr reichhaltig. Und ich habe Gott versprochen, ich lese einmal jeden Namen. Und danach nie wieder. Okay? Danach springe ich diese Geschlechtsregister, außer ja, meine Uni oder was sagt, ich muss da irgendwas zu rausfinden. Aber sonst springe ich das. Aber einmal, Jesus, wenigstens einmal möchte ich dein Wort von Deckel zu Deckel gelesen haben. Ich möchte dir die Chance geben, dass du zu mir sprichst, dass ich deine großen Linien verstehe. Und dann möchte ich dranbleiben, Tag für Tag. Und als engagierter, motivierter, ehrgeiziger, junger Teenie habe ich mir vorgenommen, ich mache das in einem halben Jahr. Und ich hatte einen guten Rhythmus. 6 Kapitel am Tag ungefähr, dann schaffst du es in einem halben Jahr. Und ich war richtig gut dabei, bis zu dem Morgen, an dem ich Abschlussprüfung hatte in der Realschule. Und ich beschlossen habe, Gott, weißt du, heute ist Prüfung, ich schlafe aus, solange ich kann, damit ich frisch in diese Prüfung gehe. Ich habe nachher 2 Jahre gebraucht, um diesen letzten kleinen Teil vollends zu lesen. Aber es ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir im Wort Gottes gucken. Dass du auf die Suche gehst. Was spricht Gott in dein Leben an diesem Tag? Ob du von Deckel zu Deckel 2 Jahre brauchst, ein halbes Jahr, ob du mich schlägst in einem Vierteljahr, mir völlig egal. Aber schlag es auf und lad Gott ein, dass er durch den Heiligen Geist in deinem Leben zu dir spricht, wo du bist und wie du weise Entscheidungen für die nächsten Schritte gehen kannst. Ich lade dich ein, aufzustehen. Ich möchte noch beten, bevor wir in einen Song gehen, und möchte mit diesem Ausspruch von Jesus enden. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesus, und so lade ich dich ein, dass du uns begegnest, wenn wir dein Wort aufschlagen, dass du uns hilfst, Glauben zu fassen, dass du uns hilfst, schlaue Fragen zu stellen und uns wirklich durchzuringen und nicht einfach Copy-Paste vom Pastor auf der Bühne die Dinge zu glauben, sondern unseren eigenen Glauben entstehen zu lassen. Und ich bete, dass du ja diese Worte lebendig machst und dass du sie tief in unser Herz fallen lässt. Du weißt, wo jeder Einzelne steht, wo wir diese GPS-Koordination brauchen, damit wir rausfinden, wo wir sind und was die nächsten Schritte sein können. Und ich bete, dass, wenn wir dein Wort aufschlagen, dass du das immer wieder tust, uns zu helfen, wo wir in unserer Seele, wo wir in unserem Leben stehen und was dein guter Weg ist für unseren nächsten Schritt. Amen.